Der Zeitgeist ist mit Sicherheit nicht römisch-katholisch. Er hält Religion für ein Warnsystem, Gott für eine Projektion und Kirchgänger für nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Der gläubige Christ und Theologe Manfred Lütz steht demnach per se wider den Zeitgeist. Einerseits. Andererseits ist er aber auch ein anerkannter Psychiater und war bis vor kurzem Chefarzt eines Krankenhauses in Köln. Seelenkunde und Seelenheil bilden in seinem Fall also eine gelungene Symbiose. Und nicht nur das, er schreibt Bücher zu Glaubens- und Lebensfragen und steht damit oft monatelang auf den Bestsellerlisten. Manfred Lütz läuft also sehr gut, sei es als Buchautor, als Talkshow-Gast im Fernsehen oder eben hier in Landau, wo wir ihn an der Universität begrüßen dürfen bei der öffentlichen Aufzeichnung von SWR2 Zeitgenossen. Schön, dass Sie da sind, Herr Lütz.
Hallo.
In einem Ihrer Bücher mit dem Titel Irre habe ich den Satz gefunden: Wir unterliegen der Tyrannei der Normalität. All die ordentlich Normalen haben uns gezähmt und unser Leben uniformiert. Was ist mit Ihnen, Herr Lütz? Halten Sie sich für einen Unnormalen?
Ja, ich hoffe. Ich glaube, kein Mensch ist nur normal. Also jeder Mensch ist eigentlich außergewöhnlich. Aber wir lassen uns natürlich manchmal von irgendwelchen Leuten einreden, dass wir uns an irgendwelche Dinge zwanghaft anpassen müssen, auch bei Meinungsfragen. Und das habe ich immer schon falsch gefunden. Wir haben unseren Töchtern gesagt, wenn alle in eurer Klasse auf einen reinhauen, ihr haut nicht mit. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Tochter nach Hause kam, da war ein Mädchen, das gemobbt wurde von der ganzen Klasse und die stand weinend an der Wand und meine Tochter hat sich daneben gestellt und mitgeheult. Und das fand ich ganz toll.
Und das ist nicht normal.
Und das ist vielleicht nicht normal. Da ging es ja darum, dass dieses Mädchen eben irgendwie nicht normal war und alle anderen auf es irgendwie einhackten. Und ich finde die Außergewöhnlichkeit von Menschen einfach auch interessant. Ich habe eine Behindertengruppe ja mal gegründet vor 35 Jahren, die es heute noch gibt, Brücke Krücke, wo ich erlebt habe, dass zum Beispiel geistig Behinderte, dass man nicht da irgendwie so betulich drüber redet, dass der behinderte Mensch das auch alles kann und so, sondern die sind manchmal viel herzlicher, menschlich herzlicher als wir Normopathen.
Das ist ja, glaube ich, die große Frage, die Menschen immer wieder stellen, die mit Psychiatrie konfrontiert sind, denen psychiatrische Krankheiten diagnostiziert werden, sich zu fragen, bin ich normal, bin ich unnormal? Ich gehe trotz allem mal davon aus, dass die meisten Menschen, mich eingeschlossen, sich für vergleichsweise normal halten und das auch sein wollen, oder?
Ja, das schon. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Und ich bin ganz stolz, dass ich das 8 Jahre vor Donald Trump gefunden habe, diesen Titel. Aber in Wirklichkeit ist das Buch eine Einführung in die Psychiatrie und Psychotherapie. Alle Diagnosen, alle Therapien so ein bisschen unterhaltsam und allgemeinverständlich. Ich habe das damals von meinem Metzger lesen lassen, denn ich finde, alles, was Metzger nicht verstehen, ist nicht wichtig im Leben. Und so auf 200 Seiten wirklich mal alle wichtigen psychischen Krankheiten darzustellen, das war damals sehr wichtig. Und das hat dazu beigetragen, dass psychisch Kranke nicht mehr so ein Stigma haben. Wenn 1/3 der Deutschen irgendwann mal im Leben psychisch krank werden und die 2/3 anderen irgendwelche Angehörige haben, die psychisch krank sind, sie haben mit Sicherheit irgendeinen psychisch kranken Angehörigen. Jeder hat das, aber denkt immer, ich bin der Einzige. Und dann ist es eben wichtig, darüber mal zu reden und das zu normalisieren, sozusagen sich klarzumachen, es ist ganz normal, dass man verschieden ist.
Nun lautet Ihre gesellschaftliche Diagnose, aber wir leben eigentlich in einer genormten Gesellschaft und auch in einer oft sinn- und gottentleerten Zeit. Wie kommen Sie eigentlich zu einem derart besorgniserregenden Befund?
Naja, also ich bin auch Kabarettist, ja. Also das Besorgniserregende, dass wir in einer normierten Gesellschaft sind und so, das habe ich schon ein bisschen überzogen, ein bisschen kabarettistisch auch überzogen. Also ich fühle mich jetzt nicht so extrem normiert. In totalitären Regimen ist man sehr normiert und wir haben in unserer Gesellschaft noch sehr viele Freiräume. Und gottlos ist eigentlich keine Gesellschaft. Also wenn man ein gläubiger Mensch ist, der ich bin Christ, ich bin katholisch und praktiziere das auch. Aber dann glaube ich ja, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und jeder eine Ahnung von Gott hat. Und ich habe atheistische Freunde, von denen ich davon ausgehe, dass die viel eher in den Himmel kommen als ich. Also die einfach durch die Art und Weise, wie sie leben, wie sie uneigennützig Menschen helfen, viel gläubiger sind im eigentlichen Sinne des christlichen Glaubens als mancher Christ, der jeden Sonntag in die Messe geht, aber sich nicht um die Flüchtlinge kümmert.
Was heißt für Sie gläubig sein, Herr Lütz?
wirklich aus der Plausibilität der Existenz Gottes heraus leben, also uneigennützig leben zum Beispiel, so zu leben, dass man eben nicht nur schaut, wo man selbst sein Schäfchen ins Trockene kriegt, sondern dass man eben auch für andere Menschen da ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Und dafür muss man aber nicht gläubig sein. Das kann natürlich auch jeder, der von sich behauptet, ich bin Humanist.
Das habe ich ja gerade gesagt. Also ich glaube, dass manche Humanisten möglicherweise christlicher sind als ich. Und was Gott ist, das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe Theologie studiert und ich fand immer enttäuschend auf der Schule, dass der Religionslehrer immer, wenn es spannend wurde, sagte der immer, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Da habe ich gedacht, ja, also Geheimnis, also jetzt möchte ich mal wissen, was ist denn jetzt Sache, ja, so. Und dann habe ich meine Diplomarbeit in Theologie geschrieben über die Gotteslehre bei Karl Rahner, der berühmteste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Und der Höhepunkt der Gotteslehre bei Karl Rahner war, Gott ist das bleibende Geheimnis. Und da war ich natürlich erstmal enttäuscht, aber dann habe ich das später verstanden. Rahner sagt, Gott ist das lichte Geheimnis. Das heißt, wir werden dann, wenn wir im ewigen Leben sind, nicht mehr dieses Bedürfnis haben, alles in Begriffe zu fassen, sondern wir werden sozusagen diesen Zwang, alles im Griff haben zu wollen, das werden wir dann lassen. Und von daher ist das eine etwas mystische Beschreibung.
Aber ich bestehe jetzt trotzdem noch mal drauf, Herr Lütz, was heißt für Sie praktiziertes Christentum, praktiziertes katholisch sein auch?
Ja, das
denn Sie sind ja ein entschiedener Fürsprecher der katholischen Kirche.
Ja, sonntags in die Kirche gehen zum Beispiel. Und auch an Festtagen in die Kirche gehen, dann, wenn es vorgeschrieben ist, gehe ich in die Kirche. Und ich habe mit 14 meinen Glauben verloren, habe ich nicht mehr an Gott geglaubt, bin aber immer noch in die Kirche gegangen, weil ich Argumente hören wollte in der Predigt.
Hat aber nicht geklappt. Wie kam das, wenn ich fragen darf?
Bitte?
Wie kam das, dass ihr den Glauben verloren?
Ich habe das für Kinderkram.
War das eine pubertäre Krise oder wie
nennen Sie das? Ja, ich habe das für Kinderkram gehalten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mal im Evangelium hörte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Und mit 14 verachtet man Kinder. Und sagt sich, ja gut, also wenn ich nicht so blöd bin wie die Kinder, die eben keine Ahnung haben und irgendwie ans Christkind glauben, aber ich bin jetzt 14, ich kann meine Vernunft einschalten und so, da ist das natürlich anders. Also das war tatsächlich eine Krise, ich habe nicht mehr an Gott geglaubt und ich habe dann durch Lektüre, durch physikalische Lektüre, durch kosmologische, ich habe über Astronomie und so weiter viel gelesen, Philosophie gelesen und ich habe überzeugende Christen kennengelernt und dadurch bin ich dann wieder zum Glauben gekommen. Aber auch in der Zeit bin ich immer in die Kirche gegangen, weil das schon so eine Struktur ist. Wenn man sich jeden Sonntag fragt, bin ich heute gut genug drauf, um in die Kirche zu gehen, dann wird es irgendwann schwierig, weil man möchte mal ausschlafen und sagt sich, ich habe doch so viel Gutes getan in der Woche, da wird der liebe Gott doch nicht so sein und ich bin sowieso Rheinländer. Wir halten den lieben Gott ja für einen Rheinländer, der sehr flexibel ist. Und das wäre ganz gefährlich gewesen bei mir. Also ich gehe an Sonn- und Feiertagen in die Kirche. Ich versuche, Menschen zu helfen. Ich versuche, wie meine atheistischen Freunde auch, Flüchtlingen zu helfen, Menschen in Not zu helfen und aus dieser Haltung heraus zu leben und respektvoll mit Menschen umzugehen, vor allem auch mit Menschen anderer Meinung. Ich liebe vor allem Menschen anderer Meinung. Also zum Beispiel fromme Leute noch frömmer zu machen in Vorträgen, das finde ich langweilig.
Weiß nicht, ob Sie das heute Abend tun müssen, aber ich will noch mal zurückgehen auf Ihre Zeit als Jugendlicher, vielleicht sogar als Kind. Sie wurden 1954 geboren in Bonn, damals Hauptstadt. Das war die Zeit von Adenauer. Und Sie sind doch sicherlich in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Haben Sie eigentlich den Katholizismus mit der Muttermilch aufgesogen?
Ja, das kann man sicher sagen. Also ich bin ganz normal katholisch bei uns erzogen worden, bin zur Erstkommunion gegangen, bin gefirmt worden. Das war alles sozusagen selbstverständlich damals. Es war aber auch noch eine gesellschaftliche Situation, wo das selbstverständlich war, wo die Nachbarn eben auch in die Kirche gingen und so. Also es war sehr unproblematisch. Aber dann eben mit 14 Jahren gab es für mich einen richtigen Bruch, sodass ich dann auch so irgendwie das Gefühl hatte, dass das, was dann an Glauben bei mir gekommen ist, dass ich mir das ein bisschen auch mit selbst erarbeitet habe oder dass es natürlich auch Gnade ist, wie ich das als Christ auch sehe. Aber es ist nicht mehr der Kinderglaube gewesen, der auch was Schönes hat übrigens.
Wie erschien Ihnen damals die Kirche? Das war ja noch vorm Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich muss zugeben, ich bin auch Katholik, ich kenne die Kirche auch aus ihrer vorkonziliaren Zeit. Assoziiert damit eigentlich eher diese dunklen Beichtstühle, die strengen Pfarrer, die lateinischen Messen?
Also ich habe da überhaupt dieses negative Erleben, was viele auch meiner Freunde erzählen, das habe ich gar nicht gehabt. Also ich habe keine einzige Beichte erlebt, wo ich irgendwie Angst gemacht bekommen habe. Im Gegenteil, also ich hatte manchmal den Eindruck, die Beichtväter, die haben mich da gar nicht ernst genug genommen. Ich hatte mich jetzt gut vorbereitet, habe gedacht, das ist wirklich Mist, was ich da gemacht habe. Und dann geht der da so drüber weg. Ja, so. Also das habe ich nicht erlebt. Will aber nicht ausschließen, dass andere das erlebt haben. Also wir waren ganz stolz, dass wir Latein konnten als Messdiener zum Beispiel. Würde Ihnen auch so gegangen sein, dass man als Einziger sozusagen in der breiten Umgebung Latein konnte. Man hat nicht genau verstanden, was man da sagte. Aber es war irgendwie, man war irgendwie schon, also es war eine gute Atmosphäre, fand ich. Also ich habe keine negativen Erinnerungen daran, dass ich meinen Glauben verloren habe, lag eben daran, dass bei mir der Verstand rebellierte gegen das, was ich da erlebte. Ich fand das alles so unvernünftig, so unlogisch und so. Und für mich hat die Auseinandersetzung mit dem Glauben immer viel mit Wissenschaft und mit Verstand zu tun.
Und der Verstand hat Sie dann auch wieder zurückgeführt?
Ja, genau.
Er hat Sie dann auch dazu gebracht, Theologe zu werden und noch Psychiater. Nun ist das ja offen gestanden eine sehr eigenartige und eher seltene Kombination. Wo sehen Sie da eigentlich die entscheidenden Berührungspunkte zwischen Theologie und Psychiatrie?
Also Berührungspunkte gibt es eigentlich gar nicht. Also ich habe das immer streng getrennt. Im Krankenhaus bin ich Psychiater und nicht Theologe. Und mir war es immer eher unangenehm, wenn, was weiß ich, durch Medien oder durch Bücher die Patienten dann wussten, dass ich auch Christ bin, auch Theologe bin, weil ich immer Sorge hatte, dass vielleicht ein atheistischer Patient denkt, der ist jetzt nicht so nett zu mir wie zu Christen, was aber Quatsch ist natürlich, aber das sind so Projektionen dann. Also ich finde, man darf das auch nicht vermischen, Seelsorge und Psychotherapie, dann wird man zum Guru. Also wenn ich aufgrund der Anwendung moderner Wissenschaft eine Depression heile, Depressionen kann man heilen, ja, sind heilbare Erkrankungen, dann ist mir natürlich der Depressive zutiefst dankbar. Und wenn ich dem dann anschließend sage, so, und jetzt, ich sage Ihnen mal, also ich würde Ihnen eigentlich mal raten, mal eine Wallfahrt zu machen und mal ein bisschen häufiger Rosenkranz zu beten, das wäre Missbrauch. Dann würde ich meine Autorität, die ich gewonnen habe durch die Heilung, missbrauchen, um den irgendwie zum Glauben zu manipulieren. Und ich finde, die Glaubensentscheidung ist eine freie Entscheidung. Also ich bete mit meinen Patienten nicht, habe ich nie gemacht. Und ich trenne das immer streng. Es gibt manchmal Situationen, wo Patienten mir dann sagen, dass sie Christen sind und dass sie da ein Glaubensproblem haben. Da gehe ich dann drauf ein. Aber das finde ich immer, also da bin ich immer sehr aufmerksam, dass ich da die Rollen Seelsorger und Psychotherapeut trenne. Ich habe das einmal erlebt, wo eine Rolle überschritten wurde. Da habe ich Konsiliaruntersuchungen gemacht bei einem jungen Mann, der einen Suizidversuch gemacht hatte. Der lag auf der Intensivstation und ich sollte nun feststellen, ob er noch selbstmordgefährdet sei. Und er wachte auf und hatte Medikamente genommen. Er wachte auf und fragte mich sofort, Herr Doktor, was ist für Sie der Sinn des Lebens? Und da stand ich da mit meinem weißen Kittel. Und da habe ich gesagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus. Und dann habe ich über meinen Glauben geredet und über den Sinn des Lebens geredet. Ein langes Gespräch. Und dann habe ich nach einer Stunde gesagt, passen Sie auf, ich komme morgen gerne nochmal wieder. Aber es kommt jetzt nochmal ein Arzt zu Ihnen. Der muss nämlich noch eine ärztliche Konsiliaruntersuchung bei Ihnen machen. Weil ich unfähig gewesen wäre, nach so einem seelsorglichen Gespräch, dann zu sagen, jetzt bekommen Sie 25 bis 50 Milligramm Atosil zur Nacht zum Schlafen. Das sind zwei unterschiedliche Rollen. Das muss man auch wirklich auseinanderhalten.
Aber gibt es da nicht doch Berührungspunkte? Sie sind oft konfrontiert mit Schuldgefühlen, Sie sind oft konfrontiert mit der Sehnsucht von Patienten, geheilt zu werden. Und selbst wenn Sie das nicht wollen, als Arzt im weißen Kittel, sind Sie doch für viele jemand, an den sich auch Hoffnungen binden. Vielleicht die Hoffnung sogar auf ein therapeutisches Wunder. Können Sie das tatsächlich so scharf voneinander trennen?
Ja, ich finde, das muss man. Also Schuld hat zum Beispiel mit psychischer Krankheit nichts zu tun. Schuld hat nichts mit Krankheit zu tun. Und die große Gefahr besteht ja daran, dass man Schuld immer versucht zu psychologisieren, zu sagen, ja, der hat auch eine frühe Kindheit, in der frühen Kindheit ist Hitler vielleicht geprügelt worden und deswegen hat er nachher den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Das finde ich eine Verharmlosung von Schuld. Schuld ist tatsächlich etwas Existenzielles und nichts Pathologisches. Von daher finde ich, man muss diese Aspekte schon trennen.
Aber spielt in der Psychotherapie aber eine große Rolle, oder?
Ja, Schuldgefühle, pathologische Schuldgefühle. Also wenn jemand Schuldgefühle hat, die pathologisch sind, der aber gar keine Schuld hat. Also pathologische Schuldgefühle heißt ja, der hat keine Schuld, aber denkt, er hat Schuld. Und darüber muss ich mit ihm therapeutisch reden.
Dann müssen Sie ihn lossprechen, sozusagen.
Ja, da muss ich aber eben sehr aufpassen, dass ich eben dann nicht wie ein Guru wirke, der ihn losspricht, sondern der, wenn man psychoanalytisch arbeitet zum Beispiel, ihn dazu anleitet, ihn dabei begleitet, sich selber loszusprechen. nicht sich abhängig zu machen vom Therapeuten. Das ist ja die große Gefahr, dass man Menschen abhängig macht. Das sind schlechte Therapeuten, die Menschen abhängig machen von sich selber. Ich bekomme zum Beispiel häufig Anrufe, können Sie mir einen christlichen Therapeuten nennen, ja? Und dann sage ich immer, Sie brauchen keinen christlichen Therapeuten, Sie brauchen einen guten Therapeuten, ja? Und ein guter Therapeut ist bei Ihnen in der Nähe, ja? Gehen Sie zum nächsten Psychotherapeuten und sagen, Sie seien katholisch und würden das gerne bleiben, ob er damit umgehen kann. Und dann wird jemand sagen, der vielleicht direkt gerade aus der Kirche ausgetreten ist, da habe ich Probleme mit, ich finde den Laden Mist, gehen Sie lieber zum Kollegen. Oder er wird sagen, was weiß ich, ich bin gar nicht getauft, ich komme aus der ehemaligen DDR, ich weiß gar nicht, wie katholisch geschrieben wird, aber Depressionen kann ich behandeln und bei dem bleiben Sie. Also man muss diese Bereiche versuchen auseinanderzuhalten. Es gab eine Situation, wo es tatsächlich miteinander zu tun hatte mal. Ich habe im Jahr 2003 im Vatikan einen Kongress organisiert über Missbrauch. Damals zusammen mit der Glaubenskongregation, mit Kardinal Ratzinger. Und da hat mir mein Kontakt mit den führenden, weltweit führenden Fachleuten auf diesem Gebiet, da kamen eben keine katholischen Fachleute, das waren atheistische Fachleute zumeist, aber die führenden Leute weltweit zusammen. Und denen konnte ich ein bisschen die katholische Kirche und den Vatikan erklären und dem Vatikan konnte ich ein bisschen diese Fachleute erklären. Und das habe ich dann auch als Pflicht verstanden, so etwas zu machen, weil ich gedacht habe, da hat der liebe Gott das möglicherweise so geplant, dass kaum jemand anders das so konnte, weil ich die Kontakte im Vatikan hatte, aber auch die Kontakte mit den Fachleuten hatte.
Wie gehen eigentlich Ihre Kollegen damit um, wenn Sie sagen, ich bin gläubiger Christ, ich bin Kirchgänger, die Psychiatrie ist ja nicht gerade bekannt, besonders kirchennah oder gottesnah zu sein. Freud hat sich eindeutig gegen Religion ausgesprochen, hat sie im Grunde für ein Warnsystem gehalten.
Ja, Freud ist auch nicht mehr aktuell in dieser Hinsicht. Deswegen kommen ja so Anrufe, können Sie mir einen christlichen Therapeuten nennen? Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt nicht kirchenfeindliche oder christentumsfeindliche Psychotherapeuten. Also einzelne mag es noch geben immer, ja. Aber im Großen und Ganzen sind die alle wissenschaftlich auf dem gleichen Stand, ob das jetzt christliche Therapeuten sind oder nicht christliche Therapeuten. Und Psychiatrie, Psychotherapie ist nicht irgend so eine Heilslehre oder sowas, wie die Leute dann denken. Und dann auch Angst haben, sie würden manipuliert von diesem Therapeuten, der ihnen die Weltanschauung, die sie bisher hatten, verändert. Sondern wir haben dem Patienten zu dienen, das sage ich auch meinen Assistenzärzten immer, zu dienen auf dem heutigen Stand der Wissenschaft bei den Zielen, die sie uns vorgeben. Und wir dürfen nicht den Patienten manipulieren, weltanschaulich zum Beispiel, das geht nicht.
Aber nochmal, sind Sie eher der Exot in der Psychiatrie, wenn Sie sagen, ich bin gläubiger Christ und gehe sonntags in die Kirche?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe jetzt im November auf dem größten Psychiatriekongress Europas, dem deutschen Kongress der DGPPN, 5 Veranstaltungen gemacht und die psychiatrischen Kollegen schätzen mich deswegen, weil ich eben vor allem über dieses Buch Irre, wir behandeln die Falschen viel versucht habe zu tun dafür, dass Psychiatrie, psychische Krankheiten entstigmatisiert werden. Also da ist die Tatsache, dass ich auch katholischer Theologe bin und Christ bin, auch eigentlich kein Thema oder eher auch ein Thema, was anerkannt wird.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Ihrer Kollegen jetzt nicht allzu entzückt waren, als Sie die These aufstellten, eben auch in besagtem Buch, dass in der Psychiatrie tatsächlich die Falschen behandelt werden. Können Sie das ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen?
Das muss ich jetzt schon mal wieder erklären. Es ist immer schwierig, Scherze zu erklären. Ich halte ja häufig Vorträge in Westfalen, da muss ich das vielleicht manchmal machen. Der Buchtitel Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, ist natürlich ein kabarettistischer Titel, der völliger Schwachsinn ist, ja. Also wenn der ernst gemeint wäre, hätten mir anschließend sofort die Krankenkassen die Lizenz entziehen müssen. Der Dr. Lütz sagt ja, er behandelt die Falschen, er soll ja die Richtigen behandeln. Nein. Was ich mit diesem witzig gemeinten Titel gemeint habe, ist, dass psychisch Kranke häufig viel liebenswürdigere Menschen sind als wir Normopathen, ja. Und ich habe versucht in dem Buch, psychisch Kranke nicht als völlig irr oder so, wie die Leute sich das vorstellen, darzustellen, sondern was das eigentlich ist, psychische Krankheit. Und meine Hoffnung war, dass ein alerter Manager, der sonst nie so ein Psychobuch in die Hand nehmen würde, das liest, weil er gehört hat, das ist ein Bestseller und ein bisschen lustig, und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, weil er festgestellt hat, er ist gar nicht so verrückt, wie ich eigentlich gedacht habe. Das war Sinn dieses Buches. Wenn ich das Buch genannt hätte, Einführung in die Psychiatrie und Psychotherapie, wäre das mit Sicherheit nicht so ein Bestseller geworden, wie unter dem Titel Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Und wie gesagt, ich bin heute noch stolz, dass ich diesen Titel 8 Jahre vor Donald Trump gefunden habe.
Trotzdem ist ja ein Kern Ihrer Thesen, dass gerade das, was wir mittlerweile als normal empfinden, Castingshows, Fitnesswahn, Diät waren, bestimmte Stars, die wir verehren, dass all das eher Symptome sind für eine surreale Wahrnehmung der Realität.
Ja, wobei ich darüber ja eben im Kabarett auch rede. Ich habe dieses Buch geschrieben, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Und das geht ein bisschen von der These aus, dass viele Menschen heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott tat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen, ja. Und das ist dann traurig. Man ist da durch die Wälder gelaufen, hat Körner gegessen, wacht morgens auf und ist tot. Ja, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ja, hätte man lieber mal lecker gegessen. Worum es mir geht bei dieser kabarettistischen Überzeichnung, ist, die Menschen auch ein bisschen freier zu machen oder die Menschen anzuregen, dass sie sich freier fühlen gegenüber diesen ganzen Zumutungen, die über diesen Gesundheitsfanatismus, den es ja manchmal gibt, kommt. Also da viel von Religion ist ja in diesem Bereich inzwischen. Die Leute glauben nicht mehr an Gott, sondern an diese Dinge und machen das mit einer Akribie, die der lockeren rheinisch-katholischen Mentalität eigentlich widerspricht. Und da etwas emanzipatorisch zu wirken, gegen diese Pseudoreligion sozusagen, das mache ich sicher.
Wo trennen Sie da eigentlich zwischen Psychiatrie und Kabarett? Glauben Sie, Sie sind der bessere Kabarettist oder der bessere Psychiater?
Ja, müssen Sie meine Patienten fragen oder das Publikum im Kabarett. Das weiß ich nicht. War natürlich ein Grenzgang, humorvoll und auch kabarettistisch über psychische Krankheiten zu reden. Ja, ich möchte mich ja nicht lustig machen über psychisch Kranke, das ist ja klar. Andererseits, wenn Sie immer nur tief betroffen über psychische Krankheiten reden, dann schaffen Sie es nicht, psychisch Kranke zu entstigmatisieren. Das ist ja schon ein schrecklicher Ausdruck, ja. Sondern mir geht es darum, die Spaßgesellschaft zu erreichen, ja. Die Leute kommen dann ins Kabarett, weil sie gehört haben, das ist einfach lustig, ja, oder das Buch gelesen haben oder irgendwas. Und dann haben sie nach anderthalb Stunden, sage ich immer, Fahrradsreife, ja. Ich erkläre denen alle psychischen Krankheiten, alle, ja, in anderthalb Stunden. Und das ist eben wichtig, weil wir alle dauernd immer mal wieder mit psychischen Krankheiten zu tun haben. Und das ist sozusagen ein Mittel, um aufklärerisch zu wirken.
Aufklärerisch, Herr Lütz, ist ein großes Wort. Fällt es Ihnen, dem Mediziner, dem Psychiater, nicht manchmal schwer, an bestimmte unverrückbare Glaubenssätze, vor allem Glaubenssätze der katholischen Kirche, festzuhalten und die tatsächlich so zu nehmen, wie sie gemeint sind, nämlich dogmatisch?
Ja, aber dann versteht man nicht unbedingt, was Dogmen sind. Also es gibt nur ganz wenige Glaubenssätze der katholischen Kirche, die man absolut glauben muss. Zum Beispiel, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und uns erlöst hat. Das ist es aber dann schon fast. Oder das, was im Glaubensbekenntnis steht. Es gibt, auch bei Konservativen, aber auch bei Progressiven, manchmal Kämpfe um bestimmte Überzeugungen, muss ich sagen, die aber eher peripher sind. Also zum Beispiel gibt es dauernd Diskussionen über Sexualmoral, ja. Also ich habe das extra mal nachgeprüft. Fast 2000 Jahre lang haben die Päpste zur Sexualmoral so gut wie nichts gesagt. Erst seit 50 Jahren gibt es das Thema eigentlich. Das heißt, Konservative müssten eigentlich sagen, wir reden da jetzt möglichst nicht drüber. Ich habe dafür plädiert, die katholische Kirche sollte mal ein 10-jähriges Bußschweigen jetzt über sexuelle Themen einhalten. Denn die Leute interessiert das auch überhaupt nicht mehr. Ja? Ich kenne auch nicht fromme Katholiken, die vor der Hochzeitsnacht noch mal im Vatikan anrufen und den Papst fragen, was sie jetzt eigentlich machen sollen.
Nun ist aber natürlich auch die Kirche, die ohne es auszusprechen immer wieder das Thema Sexualität sehr stark thematisiert, eben auch durch ihre Dogmen, indem sie von der Jungfräulichkeit Marias spricht, indem sie von Pfarrern das Zölibat einfordert. Also all das sind ja Themen, die diesen Punkt eben berühren.
Ja, aber da kann man jetzt viel Aufklärerisches zu sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Es gibt überhaupt kein Dogma zu Fragen der Sexualmoral, kein einziges. Es gibt zur Trinität Dogmen, so. Aber so wird es manchmal öffentlich dargestellt, da haben Sie ja recht. Aber das stimmt nicht. Es gibt kein einziges Dogma zur Frage der Sexualmoral. Und die Jungfrauengeburt hat mit Sexualität gar nichts zu tun. Das ist aber auch ein häufiges Missverständnis. Die unbefleckte Empfängnis Mariens, sagt man dann immer. Da geht es darum, dass Maria ohne Erbsünde empfangen worden ist. Da geht es darum, nein,
also es geht um das Glaubenskenntnis, in dem auch Sie beten.
Ich habe das jetzt verwechselt.
Also,
Maria. Moment, es gibt zwei Dinge. Das eine ist die unbefleckte Empfängnis Mariens, dass Maria unbefleckt, also ohne Erbsünde empfangen ist. Das andere ist in der Tat, dass Maria als Jungfrau den Sohn Gottes geboren hat. Das ist ein alter Glaube der Kirche und damit habe ich auch als Mediziner überhaupt keine Probleme deswegen. Weil zu glauben, dass Gott selbst Mensch wird, wer das glaubt, das ist ja das Unglaubliche. Und wenn man das glaubt, und ich glaube das, dann ist Jungfrauengeburt sozusagen etwas, das ist ja im Grunde auch ein alter Hinweis auf das Göttliche, wie es schon in der ägyptischen Tradition ist, was deutlich macht, dass das hier wirklich existenziell passiert ist. Ich habe mit diesen Dingen keine Probleme.
Aber Sie haben natürlich ein großes Problem mit dem Thema Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.
In der Tat.
Sie selbst haben ihn als ein unsägliches, erbärmliches Versagen der Kirche dargestellt. Bringt Sie das und auch der Umgang der Kirche damit nicht manchmal zum Zweifeln und zum Verzweifeln?
Ja, das könnte man so sagen. Allerdings vielleicht nicht so ganz, wie Sie vielleicht meinen können. Also ich glaube, dass das Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester, Ordensleute und evangelische Pastoren schlimmer ist als jeder andere Missbrauch, weil viele junge Menschen, ich habe ja Opfer auch behandelt, viele junge Menschen dadurch nicht nur das Vertrauen in Menschen, sondern auch das Vertrauen in Gott lebenslang verlieren. Und das ist erschütternd so etwas. Und deswegen habe ich mich auch sehr eingesetzt dafür. Und man darf das nicht unter den Tisch kehren, man darf das nicht vertuschen und so weiter. Aber ich finde derzeit den Umgang mit diesem Thema eben auch außerordentlich dilettantisch. Ja, also es gibt diese MHG-Studie, die in allen Medien auch war. Ich habe die gesamte Studie gelesen, ich habe die dann auch kommentiert. Es ist der schlechteste wissenschaftliche Text, den ich in meinem Leben je gelesen habe. Ja, aber kaum einer hat den gelesen und viele Bischöfe behandeln den wie so einen Offenbarungstext und meinen daraus jetzt Schlüsse zu ziehen, die aus den Daten, die da stehen, überhaupt nicht entnommen werden können. Führende Wissenschaftler, die gar keine Katholiken sind, sehen das genauso wie ich. Und das finde ich zurzeit ein bisschen das Problem, dass man versucht, den Druck sozusagen rauszunehmen und jetzt zu den Themen, zur Debatte, Frauenordination und Sexualmoral, Debatten zu führen, während für die Opfer eigentlich nichts getan wird. Und das finde ich im Grunde höchst bedenklich.
Wie gelingt es Ihnen persönlich, an einer Kirche festzuhalten, die in ihren sakralen Räumen, wie man mittlerweile weiß, sogar auch innerhalb der Mauern des Vatikans, schlimmste Verbrechen begangen hat?
Das schaffe ich durch Wissenschaft. Also ich beschäftige mich intensiv mit Wissenschaft. Ich habe Theologie studiert, 5 Jahre lang, und habe dann im Jahre 2007 erst, lange nach meinem Theologiestudium, ein Buch gelesen, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert von Arnold Angenent. Und was ich da las, das wusste ich alles nicht. Ja? Und dann habe ich 10 Jahre lang versucht, irgendeinen Verlag zu finden, also über die klassischen Skandale, Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition und so weiter. Und dann habe ich versucht, einen Verlag zu finden, wo irgendein Historiker vielleicht eine Kurzfassung davon machen kann, weil das hat 800 Seiten, 3000 Anmerkungen und so, ist nicht so gut verdaulich vielleicht. Und dann hat der Herder Verlag gesagt, machen Sie das doch. Und dann habe ich vor einem Jahr das Buch geschrieben, Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, zusammen mit Arnold Angenent, habe das lesen lassen von führenden deutschen Historikern. Und da habe ich eben erfahren, bei Angenent, das ist ja nur eine Kurzfassung von dem Angenent, dass zum Beispiel Toleranz eine christliche Erfindung ist. Wenn man so einen Satz sagt, ja, Toleranz ist eine christliche Erfindung, denkt man, der hat sie jetzt nicht mehr alle vielleicht, muss man mal einen Psychiater rufen oder so. Aber das ist einfach wissenschaftlich historisch gemeint. Tolerantia hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme tragen zum Beispiel. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Aber die meisten Christen wissen das überhaupt nicht oder verhalten sich manchmal vielleicht auch gar nicht danach. Aber das zu wissen oder dass Internationalität eine christliche Erfindung ist, ja. Die Christen sind die Ersten, die ja nur einen Gott glaubten, der alle Völker gleich geschaffen hat. Die Stammesreligion glaubt nur, Gott hat den eigenen Stamm geschaffen. Die anderen Menschen, die hatten gar nicht den Namen Mensch, die konnte man auch töten einfach. Die Juden glaubten auch schon an einen Gott, aber es gab ein auserwähltes Volk. Das heißt, die Christen glaubten, alle Völker sind vor dem einen Gott gleich. Das heißt, Leute, die heute das christliche Abendland hochleben lassen und gleichzeitig brüllen Deutschland, Deutschland über alles, die haben nicht irgendwie eine falsche Meinung, die sind schlicht wissenschaftlich nicht informiert. Das kann man einfach nicht machen. Oder dass Mitleid eine christliche Erfindung ist, ja. Ich sage das manchmal in Talkshows, dann sind irgendwelche Atheisten empört und sagen, ich bin doch auch mitleidig. Dann sage ich, ja, sehen Sie mal, was Sie von uns haben, ja. Tatsächlich, die Römer und die Griechen, für die waren behinderte Menschen von den Göttern geschlagen. Und mit denen beschäftigte man sich besser nicht, damit man nicht auch von den Göttern geschlagen wurde. Und die Christen haben genau das Gegenteil gemacht, haben gesagt, in den Behinderten, in Menschen in Not, da kann man Gott begegnen. Das war eine radikale Veränderung. Und das sagen jetzt nicht der Vatikan oder so, das sagen Historiker, atheistische Historiker. Und einfach zu wissen, wie es wirklich war. Und es gibt dann wirkliche Skandale. Natürlich, dass Ketzer verbrannt worden sind, ist ein wirklicher Skandal.
Aber wussten Sie eigentlich, also ich wusste das nicht, dass das Christentum die erste Religion ist, in der 1000 Jahre lang keine Ketzer verbrannt wurden? Aber Herr
Lütz, das alles kann Ihnen doch nicht über die gegenwärtige Krise der katholischen Kirche hinweghelfen, dass die Kirchen immer leerer werden aufgrund des Missbrauchsskandals. Also einfach ein Blick in die wissenschaftliche Literatur kann Ihnen doch nicht helfen, mit solch inneren Kämpfen zurechtzukommen, die sehr viele Gläubige derzeit austragen.
Sie mischen zurzeit zwei Themen. Ja? Also ich habe ja gerade eben über den Missbrauchsskandal ausführlich geredet.
Ich habe gefragt, wie Sie damit umgehen.
Ja, Sie können mir ja nicht vorwerfen, dass ich mich da nicht ausführlich mit beschäftigt habe. Ich habe einen ganzen Kongress im Vatikan organisiert.
Ich würde gerne wissen, wie Sie damit als Person umgehen.
Ich habe Ihnen das ja eben gesagt. Ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und ich habe jetzt bei der letzten Frage gesagt, wie ich mit 2000 Jahre Skandalgeschichte in der Christentumsgeschichte umgehe. Also damit gehe ich wissenschaftlich um und auch mit dem Missbrauchsskandal gehe ich natürlich wissenschaftlich um. Dass mich das betroffen macht, ist ja wohl selbstverständlich, das ist klar. Ich habe viele Opfer behandelt und das können Sie sich denken, dass einen das betroffen macht. Aber was ich zum Beispiel ein Problem finde, ist, dass man im Moment es so darstellt, da sind die Bischöfe selbst auch zum Teil mit dran schuld, als sei jetzt die katholische Kirche die Institution, die am gefährlichsten ist für Kinder und Jugendliche. Das ist wissenschaftlich einfach nicht der Fall. Es gibt in der MAG-Studie zwei Teile dieser Studie, die sehr seriös sind von Kriminologen, mit Vergleichsstudien zu katholischen Einrichtungen. Das ist ja interessant, einfach zu sehen, wie ist das in einer katholischen Einrichtung, wie ist das in einer nicht-katholischen Einrichtung. Da gibt es im Grunde völlig dieselben Zahlen. Und die Opfervertreter sagen, in der evangelischen Kirche gibt es genauso viel und in DDR-Einrichtungen gab es das auch. Das große Problem beim Missbrauch ist, dass zum Beispiel Pädophile in Berufe gehen, wo sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Das ist natürlich auch der Beruf des Priesters, klar. Und ich habe bei dem Kongress in Rom, war für mich die wissenschaftlich interessanteste Frage, gibt es irgendwelche Tests, das wäre ja toll, irgendwelche Tests, wo man bei Priesterkandidaten schon feststellen kann, die haben eine Tendenz dazu. Das wäre ja wichtig zu wissen. Und da gibt es eben keinen seriösen Test bisher. Deswegen ist das Einzige, was uns bleibt heute, die Dinge genau zu beobachten, Prophylaxe zu betreiben, die Leute aufzuklären. Das machen ja inzwischen die Bistümer auch. Wobei ich da beklage, dass zum Beispiel der entsprechende Beauftragte der Bundesregierung überhaupt nichts dafür tut, dass im Deutschen Olympischen Sportbund nichts getan wird. Und da gibt es genauso viele Fälle prozentual wie in der katholischen Kirche. Damit will ich das jetzt nicht relativieren. Ja? Also die katholische Kirche muss jetzt schon mal ihren eigenen Laden erstmal in Ordnung bringen. Klar. Ja? Und da habe ich, wie gesagt, auch, soweit ich konnte, mitgeholfen. Aber das Problem ist, wenn man das darauf fokussiert, dann läuft man Gefahr, dass in den anderen Bereichen nichts passiert. Und so ist das zurzeit.
Aber Sie haben schon das Gefühl, dass diese Kirche genauso verehrenswürdig ist, wie sie vor dem Missbrauchsskandal war. In ihrer Grundstruktur hat sie sich für Sie nicht verändert.
Die Kirche ist für mich nie verehrenswürdig gewesen. Die Kirche ist für mich ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, dass die Kirche mich zu Gott führt. Dass die Kirche, kirchliche Räume, kirchliche Gottesdienste, auch das, was die Kirche in der Caritas zum Beispiel tut, dazu führt, dass ich mich engagiere. Meine Frau koordiniert bei uns die Flüchtlingsarbeit im Dorf und die Kirche beteiligt sich daran. Und es sind tolle Initiativen da entstanden. Es gibt bei uns einen Abend des Lichts, der Musik und des Gebets, wo man Gebetsanliegen bringen kann, wo vorne das Allerheiligste ausgesetzt wird. Night Fever nennt man das, gibt es in vielen Städten, auch in Deutschland, wo die Menschen einfach nur beten wollen. Und als wir das bei uns im Dorf zum ersten Mal gemacht haben, war die Kirche doppelt so voll wie sonntags beim Gottesdienst. Das heißt, die Menschen wollen beten und ich auch, ja. Das heißt, für mich ist die Kirche ein Ort, wo ich bete, wo ich versuche auch, mir meine eigenen Fehler bewusst zu sein. Nicht dauernd zu sagen, was ist die Fehler bei der Kirche, beim Pfarrer. Ich finde auch bei Ihnen Fehler, wenn ich will. Ich finde bei jedem Fehler, ja. Aber ich muss zunächst mal auch vor der eigenen Türe, vor meiner Türe kehren. Und ich glaube, eine christliche Haltung, die einen auch selbst nicht als den Größten darstellen lässt, führt dazu, dass man sich auch immer wieder ändert und sich auch immer wieder hinterfragt und den neuen Herausforderungen, zum Beispiel der Flüchtlingskrise, dann auch entsprechend begegnet und nicht einfach erstarrt in so einer bürgerlichen Situation. Die Flüchtlinge bringen mich jetzt durcheinander, ich will jetzt weiter hier meinen Vorgarten pflegen und da ist da letztlich einer, der hat das durcheinander gebracht oder so. Sondern als Christ bin ich verpflichtet, mich dahin zu öffnen. Und das ist das Wesentliche. Und über die Dinge müssen wir auch mehr reden, was nicht bedeutet, dass man nicht auch den Missbrauchsskandal thematisieren. Aber wenn man nur noch über Missbrauchsskandal redet, dann haben Sie die große Gefahr, dass die christlichen Wurzeln dieser Gesellschaft verschüttet werden. Gregor Gysi hat mein Buch Der Skandal der Skandale vorgestellt in Berlin. Und Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, bei der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und ich glaube, wenn man das Christentum sozusagen wegnimmt aus der Gesellschaft, dann haben wir nachher nur noch eine subtile Form von zivilisiertem Egoismus. Und dann wird es eiskalt in der Gesellschaft. Und das erkennen Leute wie Gregor Gysi oder Jürgen Habermas, der nun auch kein Christ ist, kennen das und fordern die Christen auf, ihren christlichen Glauben klarer, öffentlich zur Debatte zu stellen. Und das tue ich auch in Vorträgen, auch in Büchern.
Klar ist, dass sich immer mehr abwenden von der Kirche, sei es von der katholischen, sei es von der evangelischen. Ist es nicht schlichtweg schon längst eine Tatsache, dass wir auf dem Weg sind in eine entchristianisierte Gesellschaft?
Ja, aber diese Jammerei, die ja auch in der Kirche häufig ist, das ist alles ganz so schrecklich. Also wenn Sie irgendwie so ein Priestertreffen haben und die sind jetzt anormalerweise fröhlicher Stimmung, wenn Sie die Stimmung runterkriegen wollen, müssen Sie einfach fragen, wie ist denn bei Ihnen der Kirchenbesuch? Ja, und dann sagen die bei mir, ja, da ist bei mir so nur noch so viel, so und so viel. Und dann sage ich immer, also der Kirchenbesuch bei Jesus Christus, ja, Jesus Christus war immerhin der Sohn Gottes, ja, der hat einen Kirchenbesuch von 8%, ja, 8%. Das ist sehr wenig. Johannes unter dem Kreuz und alle anderen Apostel waren über alle Berge. Das heißt, wenn man nur an den Zahlen hängt, ja, also einer von 12 ist genau 8%. Das ist bei uns, also insofern hat sich bei uns im Vorgebirge, bei uns in Bornheim, der Kirchenbesuch seit 2000 Jahren stabil gehalten. Die Vorstellung, dass die Menschen im Mittelalter alle glühende Christen waren, die ist ja auch ein bisschen naiv, ja. Es waren auch damals Minderheiten, die völlig uneigennützig waren, die versucht haben, tatsächlich vertieft den Glauben zu leben. Und das an Zahlen festzumachen, halte ich für zu schwach.
Nur suchen wahrscheinlich sehr, sehr viele heute eben nicht mehr in der Kirche Trost, Zuspruch, Stärkung. Sie gehen immer häufiger zu Psychotherapeuten oder sie suchen sich Hilfe bei Coaches innerhalb von Unternehmen, Ratgeber in Büchereien. Das ist ja eigentlich das Trostmittel heute und nicht mehr das Evangelium.
Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, wie Sie unvermeidlich glücklich werden. Und das ist ein bisschen ironisch eben wieder gegen diese ganzen Glücksratgeber, wo irgendein Autor beschreibt, wie er persönlich glücklich wurde und den Leser dann traurig zurücklässt, weil der Leser nun mal leider nicht der Autor ist. Dann kann er gleich das nächste Glücksbuch kaufen. Diese ganze Glücksindustrie funktioniert ja nur deswegen, weil sie nicht funktioniert. Wenn irgend so ein Buch funktionieren würde, wäre es ja eine Katastrophe. Braucht man ja sowas nicht mehr. Das heißt, ich glaube, diese ganze Ratgeberliteratur, da hat der Soziologe Ulrich Beck mal gesagt, schlägt eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland. Man fühlt sich ja für sich selbst gar nicht mehr kompetent. Ja? Man hat den Eindruck, ich muss diese ganzen Ratgeber lesen, dann kann ich mit dem Leben anfangen, dann ist man aber in Rente. Ja? Und deswegen rate ich eigentlich dazu, sich sozusagen auf die eigenen Kräfte zu konzentrieren. Ich habe bei mir im Krankenhaus das Prinzip, das Ziel der Therapie bestimmt der Patient. Und wir haben den Patienten zu dienen auf dem Stand der heutigen Forschung bei der Erreichung dieses Zieles. Und ich sage jungen Assistenzärzten, reden Sie mit Patienten auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Oder am besten leicht von unten nach oben. Ja? Also der Patient, dem dienen wir. Ja? Und so sollte man auch mit diesen Coaches und Ratgebern und was weiß ich alles umgehen. Es gibt 7 Milliarden unterschiedliche Wege zum Glück. So viele, wie es Menschen gibt. Und da kann es mal irgendeinen Tipp geben, der vielleicht ganz gut ist. Aber ob der Tipp gut ist, entscheidet nicht der Bestsellerautor so und so, sondern entscheide ich. Ob ich wirklich finde, das hilft mir. Dem einen hilft es, dem anderen nicht.
Nur Herr Lütz, wenn ich jetzt in Landau in eine der besten Büchereien gehe, in die Abteilung Ratgeber, dann finde ich Manfred Lütz natürlich dutzendweise unter genau diesem Genre. Was unterscheidet Sie von anderen, die Lebensweisheit verbreiten wollen?
Ja, also das finden Sie aber nur in schlechten Buchhandlungen. Ich habe keinen einzigen Ratgeber geschrieben, sondern ich versuche, Menschen zu emanzipieren von diesen Fremdeinflüssen. Selber nachzudenken, selber zu schauen, wo sind meine eigenen Kräfte? Die sind ja anders als die Kräfte von anderen Menschen. Diese Casting-Mentalität, die viele Jugendliche unglücklich macht, führt ja dazu, dass Jugendliche sich mit anderen Menschen vergleichen, die andere Fähigkeiten haben als sie selber. Das macht unglücklicher. Deswegen ist für mich eigentlich wichtig, dass man seine eigenen Fähigkeiten erkennt. Und sagen wir mal, in meinen Büchern habe ich versucht, eine Sensibilität zu entwickeln für psychisch Kranke, für Menschen, die behindert sind, wo ich mal eine Gruppe gegründet habe. Und andererseits fand ich immer blöd, wenn die Leute immer nur auf die katholische Kirche eingehauen haben, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Also mir geht es eigentlich darum, das habe ich Ihnen eben auch gesagt, die Kirche zu erklären, Zölibat, zu erklären, von mir aus auch Sexualmoral zu erklären, obwohl ich finde, das sollte gar kein Thema mehr sein, auch die Geschichte der Kirche zu erklären, auf dem Stand der heutigen Wissenschaft. Und dann soll der Mensch selber sagen, was er dann davon hält. Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe, aber das ist das, was ich beitragen kann. Also mir geht's letztlich um Aufklärung.
Wenn man gemein wäre, könnte man aber sagen, Manfred Lütz macht es ganz besonders intelligent, indem er sozusagen als Anti-Ratgeber, Ratgeber auftritt.
Ja, das gab immer Journalisten, die sagten, aber jetzt geben Sie uns doch einen Rat, weil die haben auch wieder die Ironie des Titels nicht verstanden. Die dachten, das ist wieder so ein Glücksratgeber und dann habe ich dann doch einen Rat gegeben. Also wenn man glücklich werden will, gibt es zwei Ratschläge. Erstens, keine Glücksratgeber lesen und zweitens, keine Glücksdefinitionen lesen. Denn die meisten Glücksratgeber beginnen mit einer Glücksdefinition. Wenn sie eine Glücksdefinition lesen, dann haben sie nämlich den Eindruck, ja, das stimmt auch bei mir so. Und dann irgendetwas an der Definition ist bei ihnen nicht so. Und zack, sind sie ein Kunde für diese ganze Ratgeberliteratur. Also noch einmal, ich glaube, die Vorstellung, sein Leben abzugeben an Experten, die naheliegend ist in einer Gesellschaft, die unübersichtlicher wird, das ist eine Gefahr. Und ich würde immer dafür plädieren, dass jemand selbst sein eigenes Selbstbewusstsein schätzt und sagt, ich unterwerfe mich nicht. Ich habe mich nie gerne unterworfen, auch nicht unter Kirchenklischees zum Beispiel. Und daraus resultiert vielleicht auch manche meiner Bücher und mein starkes Interesse an Wissenschaft tatsächlich, dass man nicht Klischees anhängt, sondern Klischees aufklärt durch Wissenschaft.
Herr Lütz, wie würden Sie als Psychiater Ihren derzeitigen seelischen Zustand bezeichnen? Würden Sie sagen, ich bin eher pessimistisch gestimmt, was die Gesellschaft und vor allem auch die Entwicklung der Gesellschaft angeht? Oder halten Sie sich an der Hoffnung fest?
Natürlich halte ich fest an der Hoffnung. Und es ist einfach immer wieder wichtig, ich habe viele Freunde, Gott sei Dank, die beeindruckende Christen sind. Pfarrer Meurer in Köln zum Beispiel, das ist ein Sozialpfarrer, der sich für Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt. Oder Schwester Anzilla, das ist die Priorin des Kölner Karmels, eine Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Das sind Menschen, die dann, wenn man so ein bisschen trübe Gedanken vielleicht auch mal bekommen kann, das hat ja jeder mal, die mir dann immer wieder Hoffnung machen. Aber insgesamt bin ich hoffnungsvoll. Nicht optimistisch, aber hoffnungsvoll.
Und was die Kirche angeht, was glauben Sie, hat sie eine Zukunft?
Also ich glaube, die Kirche in Deutschland ist in einer Krise. Das ist ja keine sehr gescheite Analyse, sondern das ist ja ziemlich, kann ja jeder sehen. Aber die Kirche ist etwas Weltweites und ich habe Freunde, die in Ägypten zum Beispiel Christen sind. Und wenn man das von denen hört, was das bedeutet, Christ zu sein in Ägypten, wo man zum Teil verfolgt wird, wo es lebensgefährlich werden kann und so, das sind schon beeindruckende Leute. Und es gibt Landeskirchen, die im Laufe der Geschichte untergegangen sind. Und die deutsche Kirche ist in einer erheblichen Krise, aber weltweit geht es der Kirche nicht schlecht.
Sie haben mal geschrieben, wenn wir wüssten, dass wir nur noch einen Tag zu leben haben, würden wir den vor dem Fernseher verbringen. Herr Lütz, was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, es bleibt nur noch dieser eine Tag zu leben? Was würden Sie empfehlen?
Ich habe ein Fragezeichen hinter den Satz gemacht. Würde man das wirklich tun? Ich würde eben nichts empfehlen. Sie versuchen mich wieder zu versuchen, dass ich Ratschläge gebe. Ich glaube, dass 7 Milliarden Menschen, wenn sie diese Frage gestellt bekommen, 7 Milliarden genau unterschiedliche Antworten geben. Und wenn ich das jetzt genau wissen würde, würde ich noch gute Freunde anrufen, würde mit meinen Töchtern sprechen, würde Menschen, die mir wichtig sind, vielleicht nochmal kontaktieren, würde Musik hören.
Würde ein Stoßgebet sprechen.
Und würde, das haben Sie jetzt gesagt, jetzt wollte ich das von mir aus einfach mal sagen, und würde ganz sicherlich auch beten.
Ich danke Ihnen.
Bitte.